Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Schildkröten sind einfach was Schönes. Und ich kann heute tatsächlich mal mit einem persönlichen Erlebnis einsteigen. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Begegnung mit Schildkröten. In meinen Urlauben tauche ich hin und wieder ganz gerne und hatte diesen Sommer einen Tauchgang, der mir wirklich wahrscheinlich bis an mein Lebensende in Erinnerung bleiben wird, weil ich da aus wirklich nächster Nähe gleich mehrere Meeresschildkröten beobachten konnte. Und es ist so unglaublich schön und magisch auch zu sehen, wie anmutig die sich unter Wasser bewegen. Also es ist immer so ganz spannend zu sehen, wie behäbig die eigentlich so an Land sind, wo sie immer so ein bisschen trappelig, sage ich jetzt mal, irgendwie ins Meer laufen. Unter Wasser, die schweben da, haben eine Ruhe, strahlen irgendwie was unglaublich Positives aus. Deswegen sind für mich Schildkröten ein unglaublich positiv besetzter Begriff und für mich einfach unglaublich schöne Lebewesen. Aber es geht heute natürlich nicht um meine persönlichen Urlaubserlebnisse, was ich da so erlebt habe, sondern ich habe heute Matthias Gonser bei mir. Matthias ist seit vielen Jahren Autor und Reporter bei Galileo und hat sich gerade vor kurzem auch mit Schildkröten beschäftigt, allerdings in einer anderen Art und Weise. Freut mich, dass du Zeit hast, Matthias.
Ja, hallo Peter, danke, dass ich da sein darf.
Also ich weiß, wie gesagt, wirklich noch nicht mehr. Du hast dich mit Schildkröten beschäftigt. Es ging, glaube ich, auf die Kapverden, wenn mich nicht alles täuscht. Und bin jetzt gespannt, wie denkst du über Schildkröten?
Ja, ich sehe das genauso wie du. Wir haben heute im Schnitt drüber gesprochen, über die Schildkröten, und gesagt, die haben irgendwie sowas von so Dinosauriern. Also man schaut die so an und irgendwie, das ist sowas, das kommt am nächsten an einem Dinosaurier, der noch heutzutage bei uns auf der Welt lebt. Echsen natürlich auch. Aber nee, Schildkröten faszinieren mich auch total. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie so eine Beziehung zu Schildkröten als Tieren. Man hat die auch vielleicht mal als Haustiere gehabt oder so.
Und sie sehen auch irgendwie süß. Also es ist so plötzlich, es gibt ja so Zeichentrickfilme und Kuscheltiere. Schildkröten sind immer süß irgendwie. Aber, also wenn man sie halt irgendwie als Spielzeug sieht, aber auch die echten. Also gerade so das Muster drauf irgendwie,
dieser faltige Hals und dann irgendwie so dieses Putzige, wenn sie sich bewegen. Definitiv. Nein, es sind einfach coole Tiere. Und auf den Kapverden, wo ich war, da gibt es eben eine der größten Populationen von Meeresschildkröten dieser Art, der unechten Karettschildkröte. Die unechte Karettschildkröte, das ist diese Schildkrötenart, aber das ist tatsächlich eine ganz berühmte. Also wenn du dir eine Meeresschildkröte vorstellst, dann denkst du höchstwahrscheinlich an diese Schildkröte.
Und wer weiß, vielleicht war das auch so eine, die ich gesehen habe in meinem letzten Urlaub. Ich merke mir das immer nie, wie sie heißen. Ich glaube, sie haben sie grüne Meeresschildkröte genannt. Ist das eine andere Art? Also wahrscheinlich hätten sie Karettschildkröte genannt, wenn es eine gewesen wäre.
Höchstwahrscheinlich.
Ja, okay. Ich war auch in einem anderen Teil der Welt. Also egal. Die unechte Karettschildkröte.
Okay. Genau. Und apropos anderer Teil der Welt, also Kapverden, wo ich jetzt war, das ist eine Inselgruppe vor der Westküste Afrikas.
Also im Atlantik, ja.
Genau. Und dort gibt es eben diese Schildkröten, und die sind ja normalerweise im Meer unterwegs. Da hast du sie ja auch gesehen. Die kommen aber zum Nisten, um ihre Eier zu legen, kommen sie an den Strand. Und da sind sie auch sehr angreifbar. Und da kommen wir zu unserem Thema. Auf den Kapverdischen Inseln ist es nämlich Tradition, dass man früher und auch heute noch diese Schildkröten gegessen hat. Das heißt, wenn die zum Eierlegen an den Strand gekommen sind, werden die gefangen und gegessen. Jetzt ist das illegal inzwischen. Und trotzdem.
Ist auch ganz gut so, würde ich mal sagen, oder?
Also, ja. Sehe ich auch so.
Ja.
Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die die Schildkröten fangen. Manche, um sie einfach selber zu essen. Andere, um das Fleisch zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Jedenfalls dadurch, dass es illegal ist, sind das Wilderer. Und das ist eben verboten. Jetzt ist das aber natürlich schwierig, diesen Wilderern auf die Spur zu kommen. Die Schildkröten kommen nämlich nachts an den Strand. Da ist es wirklich stockdunkel. Die Wilderer kommen, schnappen sich die Schildkröten, verschwinden dann wieder. Und wenn da die offiziellen Behörden auch nicht so mega hinterher sind, weil ja, es ist natürlich auf der Skala der Verbrechen eines, was jetzt nicht ganz oben irgendwie angesiedelt ist. Sprich, die Verfolgung ist jetzt auch nicht so, wie sie vielleicht sein könnte. Hat sich eine Naturschutzorganisation dem Schutz dieser Schildkröten verschrieben und hat da eine super coole Methode entwickelt, die auch anscheinend sehr effizient ist.
Okay.
Und zwar haben die ein Hundedrohnen-Einsatzteam auf die Beine gestellt, die jetzt eben Jagd, oder was heißt Jagd, aber die Schildkröten vor diesen Wilderern beschützen sollen. Und ein
Hundedrohnen-Einsatzteam.
Genau. Also okay, man kann sich das so...
In meinem Kopf gehen viele Fragen. Also vor allem, okay, ich habe es verstanden, die Schildkröten legen dort am Strand nachts ihre Eier. Man kennt es auch so ein bisschen aus, sage ich mal, den Tierdokus, wo sie dann die Löcher buddeln und dann irgendwann diese super süßen kleinen Schildkröten versucht, ins Meer zu kommen. Okay. Drohne, klar, kann ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen, fliegt dann wahrscheinlich irgendwie rum, wobei ich jetzt, weil du sagst, nachts, habe ich jetzt so den Gedankengang, das stelle ich mir jetzt gerade nicht so einfach vor, weil klar, ich weiß, kameratechnisch ist tags alles immer wunderbar, Drohnen wunderschön, also Aufnahmen immer wunderschön. Nachts ist die Situation meistens schon ein bisschen anders. Die Hunde, da tue ich mir jetzt gerade nur ein bisschen schwer, die mit ins Konzept zu bringen.
Ja, gut. Du hast natürlich recht. Die Drohnen sind nachts natürlich ein bisschen schwieriger einzusetzen. Allerdings arbeiten die tatsächlich mit Nachtsicht beziehungsweise Wärmebildtechnik. Okay. Okay. Das heißt, die können nachts sehen. Und das ist auch die Voraussetzung, dass sie die Hunde mehr oder weniger eigentlich zum Einsatz bringen können. Und zwar, die Idee hinter diesem Drohnen-Hunde-Einsatzteam ist folgende. Die observieren Strandabschnitte erstmal mit den Drohnen. Das heißt, die fliegen mit den Drohnen hin und her. Die können damit auch Kilometer wirklich abdecken sozusagen und beobachten die Strände. Und sollte dann ein Wilderer kommen und sich an so einer Schildkröte zu schaffen machen, dann würden die in Zusammenarbeit mit der Polizei hingehen und versuchen, den festzunehmen.
Ich verstehe.
Jetzt ist es so, im Zweifel ist der schon längst wieder weg, bis die dort angekommen sind, weil das sind ja lange Distanzen, große Distanzen.
Mal für mich, wie kann man sich denn die Strände auf den Kapverden überhaupt vorstellen? Ich weiß, Kapverden sind, glaube ich, felsige Inselgruppe, wenn mich nicht alles täuscht, oder
liege ich falsch? Es gibt viele verschiedene, oder es gibt mehrere kapverdische Inseln, also es ist eine Inselgruppe, die sind auch alle relativ unterschiedlich so. Und dieses Projekt und unser Dreh fand auf Boa Vista statt. Das ist die drittgrößte der kapverdischen Inseln. Und die ist sehr, sehr wüstig, sehr karg, also ganz wenig grün tatsächlich. Und die Strände, ja, das sind lange Sandstrände.
Also, eher so Flachstrände. Also jetzt keine Steilküsten mit Buchten drin, sondern wir sprechen eher von so flachen Sandstränden.
Der Strand, wo wir diesen Einsatz gemacht haben am zweiten Abend, das war tatsächlich so ein ganz langer Sandstrand mit blauem Wasser, wie man sich das, also
ganz schön an.
Super schön, also ganz, ganz toll.
Ist da eigentlich auch Tourismus?
Da gibt es auch Tourismus, der wird jetzt auch in den letzten Jahren immer stärker tatsächlich. Okay. Gibt auch auf anderen Inseln ist der Tourismus noch ein bisschen ausgeprägter, aber auch dort gibt es Tourismus. Ja, ist auch für Wassersportler anscheinend ganz interessant und für Taucher.
Ah, gut.
Genau. Wer Strandurlaub machen möchte, ich meine, da ist selbst in unserem Winter sind da noch super angenehme Temperaturen.
Kapverden gehören zu Portugal oder sind die ein eigener Staat?
Also es ist eine eigene Republik. Die Portugiesen hatten die Kapverden kolonialisiert, wird auch noch Portugiesisch gesprochen als im Umgang untereinander. Es gibt noch eine Kreolsprache, die dann die Einheimischen sprechen. Mhm. Aber genau, Portugiesisch ist so die Verkehrssprache.
Ich verstehe. Okay, zurück zu den Schildkröten. Also, die legen dort an den Stränden ihre Eier ab. Eigentlich das ganze Jahr oder irgendwie nur zu bestimmten Zeiten?
Nee, da gibt es eine Nistsaison und die ist so in unserem Spätsommer sozusagen. Ich kann dir jetzt, das ist ja, natürlich peinlich, ich kann jetzt nicht die genauen Monate sagen. Aber da gibt es...
Sommer
ist
August, September und ich weiß, du bist auch, es war recht kurzfristig, dass du losgeflogen bist. Ich weiß schon, ich habe das irgendwie so am Rande irgendwie mitbekommen. Matthias war hier irgendwie in der Redaktion und war so, plötzlich war er am nächsten Tag nicht mehr da und dann ging es los. Ja, Matthias musste ganz spontan auf die Kapverden fliegen, weil er da drehen konnte. Also es war, glaube ich, also zumindest bei mir kam das ganz kurzfristig irgendwie an.
Tatsächlich, das erste Mal, dass ich diesen Dreh überlegt hatte, war, glaube ich, vor 3 Jahren oder so. Und dann kam Corona und dann war erstmal nichts mehr. Und dann, also sehr lange Planungsgeschichte. Aber dann letztlich, genau, musst du immer dieses Zeitfenster halt abpassen, wo die Schildkröten an den Strand kommen, um ihre Eier zu legen, wenn du Schildkröten sehen möchtest.
Wie lange ist dieses Zeitfenster dann? Also sprechen wir da von ein paar Tagen oder sprechen wir da von Monaten?
Das sind 2-3 Monate, würde ich jetzt mal.
Also nicht so ganz überstürzt, dass man sagen muss, wenn du heute nicht kommst, sind sie für immer weg und kommen erst nächstes Jahr wieder.
Nein, das nicht, aber ich musste meinen Trip dorthin abpassen mit dem Aufenthalt von Marcel Meyerhofer vor Ort. Das war nämlich mein Protagonist, das war mein Ansprechpartner, das war derjenige, der uns dort die Möglichkeit gegeben hat zu drehen und uns zu zeigen, was sie dort machen. Okay. Marcel Meyerhofer ist eigentlich Polizist, der leitet eine Mordkommission in Deutschland. Und hat aus der Leidenschaft zu Hunden heraus im Laufe der Zeit komplett unabhängig von seinem eigentlichen Job die Ausbildung zum Hundeführer und dann auch zum Ausbilder für Spürhunde gemacht und ist inzwischen leidenschaftlicher Hundeführer und bildet auf der ganzen Welt in verschiedenen Projekten inzwischen andere im Hundeführen aus, im Mantrailing, also im Aufspüren von Menschen.
Okay, okay. Und langsam schließt sich bei mir ein Kreis.
Genau, so schließt sich dieser Kreis. Also Marcel Meyerhofer ist mehrmals im Jahr vor Ort, um diese Drohnen-Hunde-Einsatztruppe auszubilden, zu unterstützen mit seinem Know-how und seinem Wissen. Und wir waren dort, um einmal eine solche Ausbildungseinheit mitzubegleiten und dann eben abends auch zu sehen, wie das im Einsatz im Realen aussieht, was sie dort machen.
Okay.
Jetzt, und jetzt könntest du dir vielleicht vorstellen, was machen sie, wenn die Drohne die Wilderei entdeckt
hat. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Also vermutlich, okay, ich bin jetzt wieder zurück. Es ist nachts auf den Kapverdischen Inseln an diesen schönen, breiten Sandstränden. Drohnen fliegen über den Strand, entdecken, hier sind Menschen mit Wärmebildkameras, die sehen so aus, als ob sie hier Schildkröten jagen und dann schickt man Hunde los?
Genau, dann schickt man Hunde los, wenn man feststellt, der ist jetzt schon wieder weg, aber hier ist eine Wildereitat passiert, der Wilderer ist aber weg, wo ist der hin? Dann kommen die Hunde zum Einsatz.
Ah, verstehe. Okay, also die sind gar nicht so für den Tatort gedacht, mehr oder weniger. Klar, weil was soll der Hund allein ausrichten? Verständlich natürlich. Sondern lass mich raten, um die Fährte aufzunehmen von demjenigen, der der Wilderer war und ihn so zu verfolgen.
So ist es.
Ja, voll, also Abenteuer, ist ja voll die Crime-Story hier. Krass. Heute hier mal ein bisschen Crime-Podcast.
Wie das funktioniert oder vor allem an welchem Aspekt, weil das war das Erste, was ich mich gefragt habe, okay, jetzt liegt da die tote Schildkröte oder im Zweifel gar keine Schildkröte mehr, weil der die mitgenommen hat. Wie findet der Hund jetzt diesen Menschen? Das habe ich mich gefragt. Und das habe ich Marcel auch gefragt. Und da können wir mal kurz reinhören, was er mir da erzählt hat.
Ganz häufig haben die Netze oder Seile bei, wo die Schildkröte mit fesseln, um sie zu transportieren. Die lassen sie dann zurück oder vergessen sie. Die können wir als Geruchsartikel nehmen, bedeutet also der Referenzgeruch von dieser Person. Das simulieren wir jetzt hier, haben das schon vorbereitet. Der jetzige Runner, also die Person, die sich versteckt hat, hat seinen Schlüssel in eine Tüte gegeben. Die bekommt der Hund gleich zu riechen und wird dann der Spur dieser Person durch die Dünen folgen.
Inwiefern ist das ein realistisches Szenario, dass der Wilderer noch in der Nähe des Tatortes sich befindet?
Das ist sehr realistisch, weil die Uferbereiche bzw. die Strandbereiche gar nicht so sehr bewohnt sind. Das bedeutet, wenn er nach Hause möchte, muss er in der Regel immer weite Strecken zurücklegen. Und wenn wir halt diese Wildereitat recht früh entdecken, dann haben wir schon Hoffnung, dass wir ihn von dem Strand auf dem Weg nach Hause irgendwo noch abfangen können.
Ich habe jetzt das Gefühl, wir sind hier bei CSI Kapverden gelandet. Das ist ja voll hier, voll so technisch detektiv, also krass.
Definitiv, also da stecken so viele Sachen in dieser Geschichte, die ich einfach total cool finde. Also einmal natürlich dieser Naturschutz, dann diese Kombination aus Technik mit dieser faszinierenden Fähigkeit der Hunde, wirklich dieser Spur zu folgen, die Leidenschaft, mit der das ganze Team daran arbeitet. Also da sind so viele Dinge drin, die mir einfach total Spaß gemacht haben, das mitzuerleben.
Und du warst dabei, nehme ich jetzt mal an.
Genau, ich war dabei zusammen mit meinem Kamerateam, mit einem Kameramann und einem Kameraassistenten und das waren zwei Jungs, die auch total Bock auf Abenteuer hatten und entsprechend war das hat das super gut gepasst und das sind so die Momente, wo einem die Arbeit noch mehr Spaß macht als sonst, weil natürlich, wann hat man sonst mal die Gelegenheit, mit einem Drohnenhunde-Einsatzteam auf Wilderer-Jagd zu gehen? Und
ich will jetzt natürlich hören, wie dieses Abenteuer war, Matthias. Also, wie begann es?
Eigentlich begann es ziemlich schlecht und ich war, also den ganzen ersten Tag habe ich eigentlich nicht daran geglaubt, dass da noch ein Film draus wird. Okay. Auf den Kap Verden regnet es 6 Tage im Jahr und wir waren 3 Tage da und wir hatten 3 Tage im Grunde Regen.
Oh nein.
Und
oh.
Es geht so weit, wenn du irgendwie so checkst, diese Reisehinweise vom Auswärtigen Amt und so, da heißt es, wenn es regnet, müsst ihr echt aufpassen. Macht dann Sicherheitsprobleme.
Wirklich?
Ja, weil natürlich die ganze Infrastruktur nicht darauf ausgerichtet ist, dass es da regnet, weil es da halt nie regnet. Und okay, in dieser Stadt, in dieser Ortschaft, in der wir dort, und das war die größte auf der Insel, in der wir dort unser Hotel hatten, da sind wir wirklich knietief auf der Hauptstraße durchs Wasser gewartet.
Was?
Weil da fließt da nichts ab so. Und es hat so, du kannst dir diesen Regen nicht vorstellen. Es hat halt, ja. Und ich stand da und mein Kameramann meinte so, ja Matthias, also ich kann hier nichts drehen. Wie soll ich da die Kamera auspacken? Und was soll ich, also es geht einfach nicht. Und natürlich, du kannst ja auch eh nichts machen, wenn es so regnet. So, ohne Scheiß, wir kamen an einen Punkt. Wir wollten zu so einem Camp, das war unser Drehort, da wollten wir was drehen. Und es hatte schon wieder aufgehört zu regnen.
Ja.
Und wir so, ah cool, es hat aufgehört zu regnen, fahren wir zu diesem Camp. Und dann meinten die, nee, es ist gerade schwierig, zu diesem Camp zu kommen. Ich habe gerade mal mit denen gesprochen, wir könnten das mit dem Kanu erreichen.
What?
Da habe ich gesagt, Leute, was? Kanu? Und dann mein Kameramann so, ja, und wie weit ist denn das? Dann warten wir halt und ich nehme das Equipment auf den Kopf. Und ich habe nur gesagt, du, das ist doch keine praktikable Lösung für diese. Und dann, ja, also wir haben, es war wirklich, das Wetter, das klingt immer so doof, ja, es hat geregnet.
Ja, genau, aber so wie bei uns, wo denkst du so, ja, mei, regnet halt.
Es ist halt wirklich,
krass.
Das frustriert dann auch erstmal. Du kommst an, hast mega Bock. Und ja, dann fängt dieser Regen an und du stellst fest, boah, wenn das so weitergeht, dann kommst du mit nichts
ja,
nach Hause.
Aber es wäre natürlich auch, werden diese Hunde ja auch nicht losschicken, wenn es regnet und
nee,
die Drohnen
nicht.
Können auch nicht fliegen.
Es wäre nichts passiert.
Ja, genau.
Und dann ja, von daher, dann haben wir wirklich jedes Regenloch genutzt und dann wurde es am letzten Tag, war es auch echt ganz gut so, aber erstmal natürlich. Ja, du willst natürlich einen geilen Film machen und dann hast du sowas. Das war also, ja.
Auf der anderen Seite hast du die Kapverden bei Regen gesehen. So, wenn du vorhin schon sagst, so, da regnet es nur 6 Tage im Jahr. Hey, Matthias, das ist auch ein bisschen ein,
wer
fast
kann
wie
das
ein Sechser
behaupten?
Im Lotto.
Ja.
Wer kann schon behaupten, die Kapverden im Regen gesehen zu haben? Aber krass, dass da das Wasser so hoch steht. Also, das
ja, das war echt krass. Und ich habe im Vorfeld noch so gelacht, ne, weil ich gedacht habe,
ja, klar.
Gut, keine Ahnung, wenn es halt, also, wenn es regnet, dann ist es super krass und nicht so, hahaha.
Ja, genau. Ja.
War wirklich krass. Regen. Ich hab schon Regen erlebt. Naja, gut. Das war erstmal so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist echt, echt unnötig. Aber ja, wir haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Und ich meine, wer an sowas Spaß hat, und ich habe da sehr viel Spaß dran, war dann, du hattest dann halt keine echten Straßen mehr, sondern dann hattest du teilweise wirklich nur noch so Flüsse, durch die du gefahren bist. Wir hatten dann so einen Geländewagen und ich saß da so am Steuer und habe mich nur noch gefreut und fand es mega cool und so. Das war halt, das ist dann wiederum der Aspekt, der ganz geil ist. Und wenn du halt einfach von A nach B musst, ja, hast du gesagt, okay, lass ins Auto springen und mal wieder durch den Fluss fahren. Das war halt...
Ach krass, was so für ein Abenteuer. Aber es sollte doch eigentlich um Schildkröten gehen.
Ja, genau, Entschuldigung, da waren wir bei den Schildkröten. Das war super spannend übrigens. Und zwar habe ich mit zwei ehemaligen Wilderern gesprochen.
Ach, du hast auch noch Wildere getroffen?
Ja, allerdings. Und das ist eigentlich ganz cool. Die haben die Seiten gewechselt.
Ah, okay.
Und zwar, weil sie sagen, das ist uns jetzt zu gefährlich geworden. Die Jungs sind so gut mit ihrem Drohnenhundeteam.
Ach, krass.
Das Risiko gehen wir nicht mehr ein.
Ach, krass.
Okay. Und jetzt arbeiten die für die Naturschutzorganisation, organisieren diese Camps, von wo aus die verschiedenen Aktionen eben gestartet werden und so weiter. Und das war aber total spannend, weil die natürlich eine ganz andere Perspektive darauf haben. Und ja, der eine hat halt gesagt, ich bin in einem Haushalt geboren worden und aufgewachsen. Da war das Normalste auf der Welt, Schildkröten zu essen.
Wirklich? Aber ja. Er von den Kapverden?
Genau. Und er sagt, seine Mutter hat ihm Schildkröten gekocht als Kind.
Das ist heute so unvorstellbar, wenn man das so hört. So, oh Gott, Schildkrötensuppe. Wie kann man nur? Aber
voll.
Andere Zeit, ja.
Genau, andere Zeit. Natürlich auch irgendwie eine andere Perspektive. Klar, gibt bestimmt Leute, die sagen natürlich auch zu Recht ganz genauso, ja, wir essen ja andere Tiere.
So, ja, ja, klar.
Naja, auf jeden Fall. Und der hat dann halt gesagt, ja, und entsprechend ist er irgendwie, hat er damit angefangen, die für den eigenen Kochtopf zu fangen und zu essen. Und dann wurde es ihm aber irgendwann einfach zu heiß.
Also hat er das dann eher nur für sich selbst gemacht oder auch verkauft? Weil das hast du ja, glaube ich, auch mal so kurz angesprochen, dass das auch tatsächlich viel Geld bringt anscheinend nach wie vor.
Genau, also er hat ganz explizit gesagt, er hat es immer nur für sich selbst und für seine Familie gemacht zum Essen, hat das nie als Einnahmequelle gesehen. Mhm. Aber da gibt's immer noch und gibt's auch immer noch Leute, die es eben eher aus dem Grund machen, dass sie damit Geld verdienen.
Okay. Und der arbeitet jetzt für diese Naturschutzbehörde.
Genau, der arbeitet jetzt für die Naturschutzorganisation.
Gibt dann denen quasi so ein bisschen Tipps, so, heute wäre so ein Tag, wo die Wilderer wahrscheinlich rausgehen würden, weil Wetter ist gut, nehme ich mal so an. Die würden dann wahrscheinlich an den Strand gehen stelle ich mir das richtig vor?
Ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht, wie viel so genaue Informationen da ist, aber natürlich, der hat natürlich so dieses Hintergrund. Wissen und, ja. Und das ist auch was sie gesagt haben. Also früher, als es so einfache Patrouillen gab, da sind dann Ranger ein bisschen am Strand auf und ab gegangen nachts und haben halt schon auch geguckt, dass da nichts passiert. Da haben die ganz ehrlich gesagt, die Wilderer oder die ehemaligen Wilderer, mit denen wir gesprochen haben, das war halt relativ leicht vorhersehbar, den hat man vorbeilaufen lassen,
genau.
Dann ist man hin, hat sich die Schildkröte geholt. Und
wie du es dir im Film auch so vorstellst, du stehst vor einem Gebäude, wartest, bis der Wachmann vorbeigeht und du weißt, der wird jetzt in der nächsten halben Stunde nicht mehr vorbeikommen, also kannst du jetzt quasi das machen, was du willst. Verstehe.
Genau, und genau das, also dieses Planbare, das haben die jetzt eben mit diesem Drohnenhundeteam geschafft, komplett durcheinander zu bringen, weil sie so unvorhersehbar und unplanbar zuschlagen können. Also die Drohne, du musst dir vorstellen, ist halt irgendwie dann schlägt das Wasser irgendwie an den Strand und es ist Wind und es ist auch recht laut dort irgendwie. Das heißt, du hörst die Drohne nicht, je nachdem wie hoch die steht oder in welcher Windrichtung.
Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, weil Drohnen sind auch nicht laut. Das unterschätzt man manchmal so ein bisschen, aber ja, man merkt es auch immer recht schnell irgendwo, wenn du gerade an so Touri-Hotspots bist und da irgendjemand eine Drohne steigen lässt, das hört man immer recht schnell. Die sind tatsächlich recht laut.
Das stimmt, aber auch durch die Distanz, du musst ja gar nicht so nah ran unbedingt, zu sehen, dass da einer ist. Also die schaffen es ganz gut, dadurch recht ungesehen zu operieren und auch, also ganz einfach die Tatsache, dass inzwischen, das ist ja eine kleine Insel, da wohnen ein paar tausend Menschen, das spricht sich herum. Da sind jetzt, die sind jetzt mit Drohnen und Hunden unterwegs und gucken und checken die Strände. Allein das ist so abschreckend, dass viele einfach sagen, ich gehe das Risiko doch gar nicht mehr ein.
Weißt du zufällig, also das heißt, es gibt auch Strafen darauf heute, wo die ungefähr liegen? Also ist das viel Geld für die, die es machen? Wahrscheinlich schon, sonst.
Ich, Ich meine gehört zu haben, dass vereinzelt die Naturschützer natürlich sagen, die Strafen könnten noch höher sein, die sind noch nicht hoch genug.
Verstehe. Aber wahrscheinlich ist auch die Abschreckung schon das Eigentliche, was auch schon hilft, damit nichts passiert, einfach zu wissen, da wird drauf geachtet, da wird gerade gemacht, da geht es gar nicht so sehr darum, wie hoch sind die Strafen, sondern allein das ist wahrscheinlich schon sehr hilfreich, verstehe. Wie läuft denn jetzt so ein Einsatz ab? Also jetzt, ich nehme jetzt einfach mal an, ihr habt es auch irgendwie geschafft, bei einem Einsatz mit dabei zu sein, trotz Regen und überfluteter Straßen?
Genau, also wir waren dann nachts tatsächlich mit dabei, als das ganze Team sich zu so einem Einsatz, den Einsatz vorbereitet und dann durchgeführt hat. Technisch muss man sagen, das war für uns ultra herausfordernd, weil es halt einfach stockdunkel ist. Du hast auch keine Lichtquellen oder so. Also mein Kameramann hat wahnsinnig geflucht.
Das muss man auch mal allen Zuhörern da draußen sagen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, nachts zu filmen. Tagsüber ist das alles wunderbar, aber jeder kennt das mit Handykameras. Nachts Aufnahmen zu machen ist einfach wahnsinnig schwierig. Weil man braucht tatsächlich sehr gute Kameras, die nachts noch etwas erfassen können, was noch da ist. Das glaube ich, dass das gar nicht so einfach war.
Ja, aber also nichtsdestotrotz, wir haben, das war auch so ein ganz, auch wieder ein sehr schöner Spot einfach. Also es hat sich teilweise ein bisschen nach Urlaub angefühlt. okay. Auf so einer Erhöhung über einem Strandabschnitt und da standen wir eben so auf diesen Klippen und das Team hat die Einsatzbesprechung gemacht, da wurden dann Positionen bestimmt, das heißt...
Jetzt muss ich kurz fragen, das ist also ein mobiles Team, also die haben nicht irgendwo eine Zentrale in einem Haus, sondern ist das...
Die fahren wirklich vor Ort an die verschiedenen Strände und haben dann dort einen Ort, wo sie sich positionieren. Da gibt es dann auch bestimmte... verschiedene Taktiken. In dem Fall war das so, es gab zwei Positionen, wo Männer mit Nachtsichtgeräten saßen. Die hatten sich so positioniert. Dann gab es so im Hintergrund das Drohnenteam, was die Drohne wiederum über den Strandabschnitt hat fliegen lassen. Und währenddessen warteten die Hunde und die Hundeführer in den Autos, aber auch dort vor Ort, darauf, dass im Zweifel jemand entdeckt wird und sie zum Einsatz kommen müssen.
Ist ja voll so die Action, voll so wie ein Actionfilm. Ich habe gerade voll so einen Actionfilm im Kopf, so der mit Nachtsichtgeräten, die Drohne oben drüber, hier irgendwie Einsatzbesprechung.
Es hat auch so ein bisschen was von ja, so James Bond oder Mission Impossible.
Ja,
also
total. Ich habe auch sowas gerade im Kopf.
Also so, was man dann so im Film sieht, sind dann so diese Männer mit diesen Fernbedienungen von den Drohnen, die dann ihre Gesichter so ganz leicht bescheinen und man, sonst ist es stockdunkel oder dann so mit den Nachtsichtgeräten und man sieht nur diese Wärmebilder und so. Das ist schon sehr atmosphärisch auf jeden Fall, also von der Perspektive und sehr spannend und ja, natürlich, du bist dir schon so unsicher, ja okay, was passiert jetzt hier?
Ja,
so,
ist doch auch spannend, oder? Das sind doch so Momente, wo man auch sagt, okay, jetzt ist man dabei. Das ist eigentlich ganz cool.
Natürlich, total. Und die Polizei war auch mit dabei.
Okay.
Weil ja, das sind ja Naturschützer, das sind Ranger, die dürfen natürlich rein rechtlich niemanden festnehmen oder so. Sprich, deren Aufgabe ist es eigentlich, nur in Anführungszeichen, den Wilderer zu finden, also zu sichten, aufzudecken, im Zweifel die Polizei zu ihm hinzuführen, wenn er sich versteckt oder auf dem Weg nach Hause ist. Und dann ist es die Aufgabe der Polizei, denjenigen festzunehmen. Das heißt, die Polizei war mit dabei, hatten auch ihre Position und ja, dann haben wir gewartet, dass was passiert.
Von wie viel Mann reden wir da eigentlich gerade so roundabout? Also ich würde jetzt zählen 6, 5, 8...
Ja, so 8 Personen, würde ich mal sagen, waren das auf jeden Fall.
Wie schnell passiert dann was oder wie schnell ist bei euch was passiert? Es ist ja manchmal eher so, dass man dann auch sagen muss, es hört sich dann alles so super spannend an. Man wartet so wie im Film und jetzt 2 Sekunden später ist die große Action und Einsatz. Ich vermute mal, die Realität ist nicht immer so.
Die Realität ist... zum Glück nicht so, muss man sagen.
Okay,
auch bei uns haben wir natürlich, was soll ich sagen, umsonst gewartet. Das stimmt ja nicht. Wie gerade gesagt, es ist der Großteil dieser Aktion ist die Abschreckung, die einfach dafür sorgt, dass niemand kommt. Bei uns ist nichts passiert. Okay, es gab keinen Wilderer, der in der Nacht an den Strand gekommen ist. Und natürlich ist das einerseits ein bisschen, denkt man, ja, es wäre natürlich noch aufregender und der Film wäre vielleicht noch spektakulärer. Aber mein Kameramann meinte auch schon so, also es darf jetzt auch gar nichts passieren, weil ich könnte das eh nicht drehen. So.
Ich verstehe. Aber ich war jetzt auch schon so, und jetzt geht die Action-Szene los hier. Matthias stürmt irgendwie auf den Strand, die Hunde laufen, Polizei ertönt hinterher und dann flüchtet da ein Wilderer, keine Ahnung, durchs Gebüsch. Nee, auf der anderen Seite, gut, es war kein Wilderer da. Eigentlich
genau,
gut,
es war kein Wilderer da und das ist auch echt wirklich schön, weil wenn man sich anschaut, 2007 hatten die 1200 Fälle von Wilderei allein auf dieser Insel.
Und in einem Jahr?
In einem Jahr,
das ist viel.
Das ist wow, mega krass. Viel. Okay.
Und wenn ich jetzt auch denke, die Schildkrötensaison ist ja gar nicht so lange, wie du jetzt auch gesagt hast, das sind nur ein paar Monate, dann sind 1200 für weiß nicht, 2 Monate oder so echt viel, also richtig viel.
Und das war auch so der Zeitpunkt, wo dann so ein bisschen die Regierung von Boa Vista gesagt hat und sich an die Organisation gewandt hat und gesagt hat, könnt ihr da nicht... Wir brauchen irgendwie Unterstützung, weil das kann ja eigentlich nicht sein.
Verstehe.
Und wenn man Marcel so fragt, was er glaubt, wie viel Anteil sie an diesem Erfolg haben, weil das ist jetzt wirklich auf ein paar Wildereifälle im Jahr zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Dann ist er immer so ganz vorsichtig und ganz bescheiden und sagt, ja... ich weiß immer, das kann man natürlich schwer sagen, wie viel wir daran Anteil haben und so weiter. Aber ich beziehe mich jetzt einfach nochmal auf diese ehemaligen Wilderer, die gesagt haben, also für sie liegt es auf der Hand, dass das einfach ein zu hohes Risiko ist, für Wilderer weiterhin an den Strand zu gehen, wenn sie wissen, dass da das Team unterwegs ist mit Hunden und Drohnen. Und ja, also das ist einfach ein schöner Ausblick irgendwie.
In den Fällen, in denen sie dann, oder in den Einsätzen, wo doch etwas passiert, man hat es in deinem O-Ton ja auch schon ganz kurz gehört, wie läuft das dann im Normalfall ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn sie ganz viel Glück haben und ganz schnell sind, dann ist der Wilderer irgendwie noch dort und sie führen die Polizei mit Hilfe der Nachtsicht dorthin und dann wird der festgenommen. Wenn der jetzt schon wieder weg ist, dann kann es eben sein, wie Marcel gesagt hat, dann hat der vielleicht irgendwie ein Seil liegen lassen oder sein Messer oder irgendein Werkzeug oder irgendeine Plastikflasche, da ist es heiß, man nimmt was zu trinken mit. Und an diesem Gegenstand lassen die Hundeführer den Hund riechen, das ist die Geruchsspur. Und dieser Spur kann der Hund dann den Strand entlang folgen. Und das ist so der Knackpunkt. Sie müssen halt natürlich so schnell sein, dass der Wilderer noch auf dem Weg ist. Was aber auch sein kann, ist, dass sie das Fleisch dann irgendwie im Auto verstecken oder so. Auch das würde der Hund natürlich dann finden.
Ach so, das Fleisch, stimmt, das Fleisch der Schildkröte dann.
Genau, das nehmen sie dann mit.
Okay, ja, klar.
Dann würden sie mit den Hunden durch die Dünen, und das haben wir im Rahmen dieser Übung einfach gesehen, und es war schon super realistisch und auch total spannend, sich anzuschauen, wie schnell dieser Hund dann wirklich weg ist und auch den Wilderer gefunden hat.
Also, okay.
Ja, wie Marcel das angedeutet hat, wir hatten dann einen der eigentlichen Mitarbeiter, der war dann der Wilderer, der hat seinen Schlüssel in eine Tüte getan und hat sich dann in den Dünen versteckt und dann haben sie dem Hund diesen Schlüssel zu riechen gegeben. Ich keine Ahnung, wie lange der da dran gerochen hat. Eine Sekunde oder so.
Krass.
Und dann ist der wie die Rakete ab in diese Dünen und der Hundeführer hinterher. Da muss immer eine gewisse Verbindung bestehen zwischen Hund und Hundeführer. Und dann ist der Hund, der läuft dann immer so zickzack, diese Duftspur so im Zickzack ab.
Ja.
Und ist hinter diesem Wilderer, oder was heißt hinter dem her, geschossen. Der saß irgendwo ganz anders im Gebüsch und der Hund hat ihn durch den Sand, wo du dir so denkst, wo soll hier die Duftspur, wie soll das funktionieren? Hier
windet's,
hier ist nichts.
Unvorstellbar, aus Menschensicht, so wie man einer Duftspur auch nur ansatzweise irgendwie folgen kann. Aus Menschensicht muss da schon ein ziemlicher Gestank sein, wenn du einer Duftspur folgen
willst.
Das ist schon hardcore. Ah, krass.
Ja, und dann haben sie den Wilderer in diesem Szenario hat der Hund gefunden und im Ernstfall wäre dann die Polizei mit dabei gewesen und dann hätten sie bei dem Mann das Fleisch gefunden oder die tote Schildkröte und dann hätten sie auch gleich den Beweis gehabt, dass er der Wilderer ist und hätten ihn dann eben entsprechend zur Rechenschaft ziehen können.
Wie oft machen die das? Solche Einsätze, ist das wirklich dann jede Nacht oder ist das dann so ein bisschen auch abhängig, wann sie da sind? Weil ich vermute jetzt mal, also ich weiß nicht, ist das jetzt sein Hauptberuf von, nein, achso, der bildet die ja nur aus.
Oh. Genau, also Marcel Meyerhofer, der Deutsche, der für die Hundeausbildung verantwortlich ist, der ist nur mehrmals oder einige Male im Jahr dort. Das macht er auch in seiner Freizeit. Da nimmt er seinen Jahresurlaub krass. Für mehr oder weniger. Ach, für diese Projekte. Wow. Also so ein unglaubliches ehrenamtliches Engagement.
Wow, toll.
Aber das Ziel ist natürlich, dass das Team vor Ort irgendwann, und die sind schon mega weit, dass die irgendwann so gut sind, dass sie das einfach, ja, jeden Tag machen können, jeden Tag an einem anderen Strand machen können und eben auch, dass die Hundeführer auch Drohne fliegen können, dass die Drohnenpiloten auch die Hunde führen können, dass eine eigene, schlagkräftige, autarke Einheit entsteht, die im Grunde mit dem Wissen, was ihnen von Experten wie Marcel vermittelt wurde, selbstständig das durchführen können. Weil klar, Marcel, genau, der arbeitet hier eigentlich und hat seinen Job, der kann jetzt nicht jeden Tag irgendwie auf den Kapverden Wilderer fangen, kann aber oder sorgt aber eben dafür, dass das Team vor Ort immer mehr dieses Wissen sich selbst aneignet und irgendwann ja diese Schlagkraft entwickelt.
Hört sich auch so an, als ob die es auch machen, das auch gerne machen. Also das klingt so ein bisschen, also ich meine, ich stelle es mir jetzt mal selber so vor, wenn ich jetzt dort wohnen würde und dieser Truppe wäre, hätte das schon sowas Cooles so. Ich bin bei der Einsatztruppe hier irgendwie nachts und so weiter unterwegs. Also sind die da auch stolz auf ihre Arbeit?
Ich habe schon das Gefühl, also das ist natürlich, erstens mal ist es ein Job, der ja auch in deren Augen einen total positiven Einfluss einfach auf diese Insel hat. Weil natürlich, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die vom Aussterben bedroht sind und dass man sagt, man sollte die schützen, so, das ist ja das eine. Aber auch mal ganz praktisch, wenn da Schildkröten sind, hat das ja einen gewissen Wert für zum Beispiel den Tourismus auf der Insel. Ja. Also der Chef von der Organisation vor Ort sagt selbst, dann können Einheimische Turtle Watching, also Schildkrötenbeobachtung organisieren, können sich damit ein bisschen was dazu verdienen. Das ist auch ja ein kleiner Wirtschaftsfaktor sozusagen und das ist gehört irgendwie auch zu dieser Insel dazu und das Team ist eine, das ist etwas, was das Team, glaube ich, antreibt und gleichzeitig natürlich der Spaß daran, mit den Hunden zu arbeiten. Ich glaube, bei den einen liegt die Leidenschaft eher so ein bisschen bei den Tieren, bei den Hunden. Bei den anderen ist es eher so dieses Technische mit den Drohnen. Ja. Aber das sind ja beides Aufgaben, da kann ich mir total gut vorstellen, dass das Spaß macht und dass es einfach, dass man da auch eben einen Sinn drin sehen kann oder auf jeden Fall sieht.
Und vor allem so ein guter Sinn, das finde vor allem ich so, das Schöne quasi an dieser Geschichte oder quasi an dieser Tatsache, wie sie da stattfindet, dass es eben nicht immer, also quasi so im ersten Moment darum geht, ja, keine Ahnung, dass man irgendwie erfolgreich, weiß ich nicht, Kriminalitätsstatistiken senkt oder wahnsinnig irgendwie versucht, Geld mitzumachen, sondern einfach die Gesamtheit zu erkennen, was wichtig ist, also dass es in erster Linie mal quasi um den Naturschutz geht, um den Schutz dieser Tierarten und dann im Weiteren aber auch erkennt, dass das auch nutzt, genau um auch wieder Tourismus quasi zu bekommen, also dann wieder für sich selbst was zu haben. Das ist irgendwie so ein schöner Kreis, so schlüssig, schön. Voll. Es ist so schön, wenn Sachen so funktionieren und dass alle Leute verstehen, dass das alles zusammenhängt und dass eben, man nur zusammen etwas schön machen kann.
Ja, das stimmt und das war auch so ein total schöner, so eine schöne Sache, die noch dieser andere Wilderer, Ex-Wilderer, mit dem wir gesprochen haben, gesagt hat. Er hat gesagt, ja, also klar, wenn man immer nur so in dieser Community bleibt und sagt, ich habe doch schon immer Schildkröte gegessen, warum soll ich damit jetzt aufhören? Hat er gesagt, und das fand ich so nett, die sollten mal vorbeikommen und sich hier anschauen, was wir hier machen. Und das sind doch so schöne Tiere und dieser Schutz von den Tieren ist doch auch so eine wichtige Geschichte. Und ich glaube, genau, wie du sagst, das ist sowas. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Total. Es ist ja auch tatsächlich, jetzt komme ich wieder auf mein Ding zurück, als Taucher, Also du erlebst schon teilweise auch so Orte, wo du halt genau merkst, das ist jetzt alles nur für den Tourismus so gemacht. Es gibt auch teilweise irgendwie von Orten gehört, wo extra halt Tiere angelockt werden mit Licht und so weiter, wo du dann als Taucher auch sagst so, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht bespaßt werden. Ich möchte die echte Natur sehen. Und das ist auch mit ein Argument, wo du sagst, ja, deswegen fahre ich dahin. Tatsächlich hast du mich jetzt ein bisschen auf die Kapverden gebracht. Vielleicht ist das tatsächlich mal ein Ziel, wo ich auch mal zum Tauchen hinfahren werde. Es sei denn, ich erwische einen Tag, wo es regnet.
Das bleibt jetzt eine Woche, dann hast du zumindest einen Tag keinen Regen. Weil beim Tauchen ist es ja gar nicht so schlimm,
wenn es regnet. Das stimmt. Jetzt möchte ich dir eigentlich noch eine Sache fragen. Das ist jetzt so, du hast mal ganz nebenbei gesagt, und zwar, als du beschrieben hast, als es bei dem Einsatz losging, als ihr da oben standet irgendwie, und dann dieses, sage ich jetzt mal, Action-Szenario beschrieben hast, hast du einmal kurz gesagt, na, es war doch auch irgendwie ein bisschen wie Urlaub, fühlte sich ein bisschen wie Urlaub an. Das hat für mich nicht ganz in dieses Szenario gepasst. Also bist du jetzt so ein Action-Urlauber oder war das einfach quasi der Moment der Natur? Was war denn dieser Moment, den du da im Kopf hattest gerade?
Ach so, ja, ich glaube, in dem Szenario meinte ich eher so dieses, du stehst auf so einer wunderschönen Klippe an einem weißen Sandstrand und schaust irgendwie auf dieses blaue Meer. Das, ich glaube, da geht sofort so dieses Urlaub im Kopf an irgendwie. Dass man, aber ansonsten, also auch dieses mit dem Geländewagen da durch die Flüsse fahren, das ist schon die Art, das verstehe ich schon auch.
Alles klar. Für mich ist es eher das genüssliche Tauchen in Ruhe mit den Schildkröten.
Siehst du, geht beides auf den Kopf.
Ja, das stimmt. Also ab auf die Kaverten. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ein wunderschönes Abenteuer auch, was du da erlebt hast. Und vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast. Und ja, für alle, die es auch sehen wollen, es wird Ende Oktober bei Galileo zu sehen sein. Hohe Einschaltempfehlung. Du bist ja momentan, glaube ich, noch im Schnitt, das so in den letzten Zügen.
Genau, wir schneiden es gerade noch. Wir finalisieren den Film noch, aber ich bin mir sicher, das wird richtig cool.
Also große Einschaltempfehlung, unbedingt dabei sein. Vielen Dank schon von meiner Seite und Matthias dir auch nochmal. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.